Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Half-Nighty Talks, unserer mittlerweile zweiten Episode, nachdem wir sehr, sehr viel Feedback, sehr positives Feedback zur ersten Episode bekommen haben. Heißen wir euch herzlich willkommen zur nächsten Episode, in der es heute um Essstörungen jeglicher Art geht, vor allem im Zusammenhang mit der Post-Prep-Phase. Erzählen ein paar Erfahrungen von uns, geben euch vielleicht Anweisungen, vielleicht Tipps, die ihr vielleicht und anderen befolgen könnt. Und ja, starten wir mal rein. Alicia, wie war deine Woche?
Gut, ich war ja in Deutschland aus einem nicht so schönen Anlass. Meine Oma wurde beerdigt. Und ja, da ist jetzt dementsprechend nicht viel passiert. Waren auf der Beerdigung, ansonsten habe ich so ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbracht. Ohne dich, leider. Aber jetzt sind wir wieder hier, haben eben Pre-Workout gegessen, geh.
Ja, und Pre-Workout-technisch vielleicht noch passt nicht zum Thema, aber ich muss unbedingt erwähnen, was die Alice mitgebracht hat, was richtig, richtig, richtig geil ist aus Deutschland, ist der Kochkäse. Mhm. Kochkäse von Edeka. Das ist, was nochmal? Er hat Schmelzkäse, gell?
Hast du das gemerkt, dass er vom Edeka ist?
Ja, genau, das steht ja oben, ja.
Ach so. Muss ich jetzt immer. Ja, keine Ahnung, das ist so. Boah, was wird das gemacht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wird er beim Edeka immer frisch selber gemacht. Und das ist, also wenn ihr aus der Gegend da kommt, das ist der Edeka in Bensheim, glaube ich. War das nicht Bensheim? Oder Bickenbach, da die Richtung raus. Das ist der beste Kochkäse, den es gibt. Wirklich, der ist geil.
Ich dachte mir zuerst, den gibt es bei jedem Edeka.
Nee.
Nur in der Gegend quasi.
Ja, nur bei dem da. Also gibt bestimmt bei jedem Edeka Kochkäse, aber so wie die den machen, nicht.
Na, no, der ist richtig geil. Einziger Fehler, den du gemacht hast, ist, dass du nicht mehr mitgebracht hast. Der war richtig, richtig geil. Was noch geil ist in Deutschland gibt, was du nicht gefunden oder nicht in der Gegend warst, ist Capri-Sonne Zero, was auch geil ist. Mhm. Er muss letztens nämlich, ich glaube, 5-6 Packungen mitgenommen. Ich hätte es einigen Freunden geben müssen und die Alicia hat immer irgendwelche auf die Couch zu mir gehabt, wenn ich welche wollte. Und dann sind wir draufgekommen zum Schluss, dass nur mehr ein paar übrig waren, also nicht einmal eine Packung.
Das bin ich wieder schuld.
Ja, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, je 5-6 Packungen wegkommst.
Ja, was man so macht, gell? Ja, aber wir wollen ja, bevor wir jetzt ins ernste Thema einsteigen, hast du uns ja, das haben wir in der letzten Episode vergessen, die Leute haben ja bis zum Ende zugehört und haben deine Dating-Tipps nicht bekommen.
Stimmt. Also das haben sie mir gar nicht gesagt. Das heißt, die haben eigentlich gar nicht zugehört bis zum Schluss, ne?
Oh, scheiße.
Scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, hau ich einen Dating-Tipp raus. Mhm. Dann hast du auch einen Dating-Tipp raus.
Okay, passt.
Falls dir einer einfällt. ja, also was mir jetzt so auf die Schnelle spontan einfällt als Dating-Tipp, ist eigentlich kein Tipp, aber ist ein Grundsatzvorsatz, dass ihr eigentlich immer authentisch bleiben sollt. Das heißt, ihr sollt nicht Sachen machen oder euch in Begebenheiten hineinversetzen oder Sachen machen, die ihr normalerweise nicht macht. Wir sehen oft, vor allem im Gym, vor allem am Abend, gibt es bestimmte Leute, man sieht richtig, die sind nicht zum Trainieren da. Die sehen einfach da und glotzen die ganze Zeit, als ob, weiß ich nicht, irgendwer was am T-Shirt hat oder das ist richtig arg. Die schauen einfach die ganze Zeit hin, außer in ihren Sätzen und sogar dort manchmal. Also seid nicht solche Arschlöcher wie die Leute im Gym, manche. Und macht Sachen, was euch Spaß macht, nicht weil ihr euch irgendwas dadurch erwartet oder erhofft. Also authentisch bleiben und so, finde ich, zieht ihr auch die Leute an, die mit euch werben und mit denen ihr euch versteht, mit denen ihr auf einer Wellenlänge seid. Und ja, das war eigentlich so mein Tipp auf die Stelle.
Vor allem macht es ja auch gar keinen Sinn, sich zu verstellen, weil wie lange hältst du das durch? Vielleicht ein halbes Jahr und dann kippt's und dann zeigst du dein wahres Ich und dann ist eh vorbei. Muss ich jetzt auch einen Tipp raushauen hier?
Musst du.
Hartnäckig bleiben. Na, keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht in sowas. Also Dating-Tipps. Ich mache halt einfach, wonach mir ist. So. Aber ist das. Doch, ich glaube, ich habe so einen kleinen Tipp. So, als Frau geht nicht direkt so in die Vollen so. Weil ich glaube, das kommt beim Gegenüber auch nicht ganz so geil, wenn man sich das erste Mal trifft und dann, klar, vielleicht bandelt man sich so ein bisschen an und kommt sich so näher und so. Aber halt mal ein bisschen die Fische still. Und trefft euch nochmal und
das
guckt nochmal.
Dass du dich quasi ein bisschen rar machen sollst auf dir. So, nicht als leicht rüberkommst vielleicht.
Was heißt rar machen? Also halt nicht gleich Spreizer und hier bin ich so, weil ja, das war echt so. Also wenn man jemanden mit wirklich ernsthaften Absichten kennenlernen will. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will hier eh nur lockere Nummer und dann ist ja eh okay so, aber das kann man ja vorher abklären. Aber wenn man jetzt wirklich jemanden mit ernsthaften Absichten, dann würde ich glaube erstmal ein bisschen Füße stillhalten.
Ich glaube, viele Leute würden auch nichts, also viele, wenn ich von den Männern reden kann, heutzutage weiß man ja nicht, über wen man reden darf. Aber es kommt ja auch beim Gegenüber nicht gut an, wenn man quasi so beim ersten Mal oder leicht zu haben ist, sagen wir so. Und ich finde, darauf kann man auch nichts aufbauen und ja.
Ah, und ich habe noch einen. Das habe ich nämlich bei dir, ich habe mir so viel Kopf gemacht, ich immer so, boah, soll ich ihm jetzt schreiben, soll ich nicht schreiben, bin ich nervig, wenn ich jetzt schreibe, boah, soll ich ein bisschen warten und dann dieses rar machen, so, na, mach dich rar, weil da muss ja auch was kommen und so. Leute, macht einfach, wenn ihr das Bedürfnis habt zu schreiben, dann schreibt, wenn ihr euch melden wollt, meldet, weil dann sind wir wieder bei dem Ding, was du sagst, weil hätte ich mich nicht gemeldet, dann hätte ich mich verstellt und wäre nicht so, wie ich bin und deswegen da einfach.
Also in dem Fall auch nicht auf die Freundinnen vielleicht hören, die vielleicht im Hintergrund vielleicht sagen, ja, lass ihn doch machen, es gibt halt gerne bestimmten Rollen, die man einnehmen muss, es kann jeder das tun, auf was er gerade Lust hat und was er empfindet und nicht irgendwie auf das andere Geschlecht warten, dass das irgendwas macht, sondern einfach tun, worauf man Lust hat und was man gerade fühlt.
Wir haben uns ja so ein bisschen was auch niedergeschrieben. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal so ein bisschen. Ich frage dich jetzt einfach mal was. Glaubst du, dass wir alle in diesem Sport essgestört sind?
Ich glaube, also ich weiß, dass das so ist. Es ist vor allem so, finde ich, bei Wettkampfleuten. Weil ich glaube, Alberto Nunes hat es einmal gesagt, wenn du einmal in Stage Condition bist, dann ist deine Wahrnehmung von Lean und Anführungszeichen oder Shredded eine komplett andere als bei normalen Menschen. Das heißt, ja, wir sind alle essgestört und haben eine falsche Wahrnehmung in dem Fall.
Aber was ist für dich, also wir sind ja keine Ärzte hier, deswegen ist auch alles ohne Gewähr, sondern einfach aus unseren Erfahrungen raus.
Aus unserer eigenen Erfahrung.
Genau. Wie definierst du für dich eine Essstörung? Also was sind für dich so, wo du sagst, so okay, weil jetzt mal ganz ausgeholt so ein bisschen, ja, in dem Sport glaube ich schon, aber ist für dich auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zweimal am Tag esse und 6-mal die Woche zum Mc's renne, das ist ja nicht in dem Sport, ist das für dich auch eine Essstörung? Also wo fängt das für dich an und wo hört's für dich auf?
Es fängt, glaube ich, eher, also es hängt, glaube ich, eher psychisch zusammen, wenn du dich dadurch stresst, dich unter Druck begibst und tausend Sachen überdenkst, ob das gut ist, ob das schlecht ist und einfach nicht machst, worauf du gerade Lust hast. Das würde ich, glaube ich, allgemein als Essstörung betiteln.
Also ist es nicht nur, sage ich mal, das Essen an sich und was man konsumiert und wie man konsumiert, sondern eher so, dass dahinter der Gedankengang. Yes. Dann erzähl uns doch gerne mal bitte von deiner Erfahrung so ein bisschen, was du erzählen möchtest, weil wie gesagt, wir haben es ja, glaube ich, in der ersten Episode schon so ein bisschen angeteasert. Ich meine, man hört immer viel von der weiblichen Seite so, dass Prep immer so ein bisschen struggelt und Food-Focus und Post-Prep, gerade so mit dem Körperbild dann, das schwankt relativ schnell und dass da viele halt auch so, oder emotionales Essen und alles so. Aber jetzt so mal von der männlichen Sicht, weil Männer sind ja meistens so, ach komm, Essen ganz rational und neutral betrachtet. Aber war bei dir, glaube ich, eine Zeit lang auch nicht so, oder?
Wir reden jetzt von Post-Prep.
Ich würde eher mal allgemein erstmal,
okay,
oder?
Okay. Ich finde, vor allem im Bodybuilding haben das Männer als auch Frauen. Also ich glaube nicht, dass das Frauen mehr haben als Männer. Ich kann vielleicht von mir reden. Ich habe oft, also ich habe eine Essstörung, das ist klar, weil das ist vor allem bei mir auftreten in der Prep als auch nach der Prep. Also in der Prep vielleicht ein Szenario, also das war eine Prep quasi ohne Coach. Da war ich ich glaube 4 oder 5 Weeks out. Da habe ich quasi einen Tag den ganzen Kühlschrank ausgeleert, so instinktiv zum Kühlschrank gegangen. Das kann man sich vielleicht als normal nicht vorstellen, aber du bist quasi unterhungert. Und dein Körper gibt die Signale und du rennst, das kann man sich vorstellen, so automatisch irgendwie zum Kühlschrank und isst einfach. Und bevor du jetzt irgendwie nachdenken kannst, merkst du, dass der halbe Kühlschrank oder so weg ist. Den habe ich dann ausgeleert, also komplett ausgeleert. Und dann habe ich halt Schuldgefühle gekriegt und sowas. Und dann bin ich in die andere Extreme gerutscht, dann habe ich 4-5 Tage gar nichts gegessen. Und dann habe ich wieder einen Binge-Anfall gehabt, so wie beispielsweise Kühlschrank plündern und dann wieder 3-4 Tage nichts gegessen. Das hat sich gezogen über 4-5 Wochen. Das war die erste Erfahrung und die zweite Erfahrung, was ich eigentlich in den meisten meiner Preps hatte bisher, oder zumindest Post-Prep, ist das schnelle Zunehmen in der Post-Prep-Phase. Du isst und hast gefühlt kein Sättigungsgefühl. Mhm. Du nimmst auch ziemlich schnell zu. Ich glaube, das meiste, was ich zugenommen habe in einer Woche, waren 15 Kilo.
In einer Woche?
In einer Woche, das war die erste Prep.
In einer Woche?
Also innerhalb von einer Woche 15 Kilo. Ich habe durchgegessen quasi die Tage. Ich habe ganze Cornflakes-Packungen gehabt, die ich ausgeleert habe am Abend. Ins Bett gelegt, nicht einschlafen können, weil der Box so überfüllt war und alles. Das ist dann auch so weit gegangen, dass ich mich quasi im Spiegel nicht mehr selbst anschauen konnte. Ich habe mich quasi hergerichtet für Arbeit, habe ich im Spiegel nicht einmal angeschaut, so gut es ging. Und ja, das ist dann so ein Teufelskreis von Schuldgefühlen und versuchen irgendwie den Hunger zu stillen und dann wieder Schuldgefühle, da kommst schwer raus. Ich muss sagen, das erste Mal, dass ich so richtig sagen kann, ich habe das nicht mehr oder ich bin nicht mehr so in die extremen Verfahren, ist seit 2022, seitdem ich beim Tobi bin, habe ich das gar nicht mehr. Ich muss sagen, jetzt die Post-Prep 2022, da habe ich solche Essattacken und sowas gar nicht gehabt. Okay. Also ich bin mir bewusst, also auch in der Prep nicht, ich bin mir bewusst geworden, dass das Essen eigentlich eh nicht wegrennt, dass eh immer da ist. Und umso mehr du rein schaufelst quasi in den ersten Wochen nach der Prep, umso mehr musst du dann irgendwie wieder in ein paar Monaten cutten, entgegenkontern, verlierst Zeit, verlierst wertvolle Zeit, die du im Aufbau verbringen kannst. Und das ist auch ein Szenario, der Körper saugt gefühlt nach der Prep alles auf wie ein Schwamm. Das heißt, du musst das auch ein bisschen im Auge betrachten. Da hilft eine Reverse Diet. Aber ich bin auch der Meinung, die sollte man nicht zu streng gestalten, nicht von Woche zu Woche 100 oder 150 Kalorien raufgehen, sondern eher mehr, eher stetig, und das Hungergefühl wird sowieso nicht weg sein für ein paar Monate. Aber trotzdem muss man damit klarkommen, weil ich finde, und das sagen auch viele, die eigentliche Prep fängt nach der Prep an. Das heißt, du hast ein Ziel, und wenn du das Ziel gar nicht mehr hast und irgendwie im Dunkeln tappst, dann hast du halt nichts mehr zum Anhalten, nichts mehr, worauf du hinarbeiten kannst, und dann machst du halt irgendwas und verfehlst oder verscheißt dir die ganze Offseason, die ganzen nächsten Monate oder sogar Jahre. Wie war es bei dir? Hast du Erfahrungen?
Ich will jetzt aber, es war jetzt viel auf einmal. Das war, du hast jetzt einmal alle zum Schnelldurchlauf durch. Okay, ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen. Ich habe jetzt ein paar Fragen. Ich würde aber gerne mal ganz vorne kurz anfangen. Hast du, bevor du jemals angefangen hast zu preppen oder in den Sport rein bist, was mit dem Essen gehabt, dass du sagst so, okay, dein Essverhalten war davor schon irgendwie, oder dein weil du gesagt hast, es hängt ja viel mit Emotionen und Gedanken zusammen, dass du davor schon gesagt hast, so, okay, gut, der Bezug war nicht so gut da, oder kam das erst mit der Prep und da der Wahrnehmung, die gekippt ist und alles, und der Druck vielleicht auch, der da war?
Ich habe das eigentlich, also vor dem Trainingsbeginn, hast du gemeint, habe ich das gar nicht gehabt. Das erste Mal vielleicht, wie es auftaucht, ist aber ganz leicht, ist, ich war ja am Anfang ein komplett dünner, bin ich noch immer ein dünner Loch, ja, schwer aufgebaut hat, also schwer zugenommen hat eigentlich. Und ich habe da immer am Anfang, wie ich gebulkt habe, habe ich mich jeden Tag gezwungen zu essen, bis ich quasi gar nicht mehr essen konnte. Und da hat's, finde ich, schon angefangen, so eine falsche, auch ohne Coach, weil ich glaube, ein Coach wird einem da sehr, sehr viel helfen. Auch ohne Coach, so selbst habe ich mal die Videos, weiß nicht, von Jake Cutler und Markus Rühl und den ganzen angeschaut, wie die immer reingeschaufelt haben, bis, ja, umgefallen sind. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich finde, in dem Ausmaß hätte es nicht stattfinden sollen. Ist auch nicht optimal, aber ich finde, da hat es angefangen bei mir.
Also glaubst du, du hättest, wenn du davor kein Thema damit gehabt hättest, vielleicht wäre dir das nicht passiert in der Prep? Also glaubst du, es liegt immer davor, oder glaubst du, es kommt durch zu preppen?
Ich finde, sowohl als auch. Ich glaube, das spielt zusammen. Es kann auch vorher nichts passieren und du kannst es in der Prep kriegen oder nach der Prep. Es kann aber auch sein, dass du es vorher hast und in der Prep nicht kriegst. Oder nach der Prep. Das kann beides sein. Aber das ist so individuell, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig pauschalisieren, finde ich.
Okay.
Hast du vielleicht Erfahrungen oder Geschichten dazu?
Ja, also ich glaube ja, dass Essen grundsätzlich schon immer irgendwo ein Thema war, weil wenn ich jetzt mal ganz zurückdenke, darüber haben wir es eben ganz kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, drüber zu unterhalten. Es ist ja nicht so, dass du als kleines Kind, du wirst ja meistens so in den Fällen so aufgezogen, so, okay, du darfst erst aufstehen, wenn dein Teller leer ist. Und da fängt es ja irgendwo schon an. Du fängst ja da schon an, nicht mal mehr auf dein normales Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören, weil du darfst ja als Kind erst weg, wenn dieser Teller leer ist, egal ob du Hunger hast oder nicht so. Und so war es zum Beispiel, so bin ich erzogen geworden, also wenn ich jetzt dann zurückdenke und das so noch richtig in Erinnerung habe, dass es nicht hieß so, okay, Alicia, wenn du keinen Bock mehr hast, lässt du halt stehen, sondern na, du isst es auf und dann gibt's schönes Wetter und dann darfst du aufstehen. Und das merke ich bei mir immer noch so. Ich bin ganz schlecht in Essen wegschmeißen. Das hatten wir gestern so. Die Bohnen, ich hätte die nicht wegschmeißen können, weil ich will das auch nicht. Erstens Essen wegschmeißen und keine Ahnung, das ist so drinne. Und bei mir war's bevor ich überhaupt schon irgendwie mit dem Sport in Verbindung gekommen bin und gepreppt habe, dass Essen immer so eine Thematik war und auch so ein bisschen, sage ich mal, emotional behaftet. Ich merke das so, wenn ich Stress habe, so Arbeitsstress oder sowas, dann geht so eher in die Essensrichtung. Wenn wir zwar jetzt Stress hätten, könnte ich gar nichts essen. Also kommt immer drauf, welcher Stress so. Und in der Prep war es, meine Post-Prep ist immer geschissen gewesen. Also die ist immer, das Ding ist halt Post-Prep, also ich hatte auch einmal in der Prep letztes Jahr reingeschissen, was so mir verschuldet auch war, weil ich mir selber so viel Druck gemacht habe und dann habe ich reingeschissen und mein Gott, das passiert halt im Besten auch so, aber Post-Prep war immer schlimm, also Post-Prep habe ich bis jetzt immer verschissen und ich möchte die nächste Post-Prep mal gut machen, so, weil so wie du gesagt hast, das ist halt, du kannst ja halt viel verkacken, so, ich meine, es gibt da auch kein Schwarz oder Weiß oder richtig oder falsch, ob jetzt, keine Ahnung, für den einen funktioniert, dass du gehst 100 Kalorien pro Woche hoch, für andere funktioniert es nicht. Ich wäre auch so ein Typ, ich müsste wahrscheinlich erstmal so 600, 800 Kalorien hoch in Kauf nehmen, dass mein Gewicht halt schnell hochgeht, aber sich das dann auch schnell wieder einpendelt, anstatt da monatelang rumzubingen wie so eine Bekloppte.
Ich würde, wenn ich kurz eingreifen darf, ich würde auch nicht, auch wenn du zunimmst nach der Prep, würde ich nicht schnell wieder in die Diät gehen, weil du hast schnell wieder die Erscheinungen, was du in der Prep gehabt hast, vielleicht nicht so stark, aber du hast sie noch. Ich würde so als Faustregel vielleicht ein Jahr warten, bevor man dann irgendwie nachdenkt über einen Minicut oder so. Vielleicht noch, weil du gesagt hast, als Kind wirst erzogen, dass ein Teller quasi fertig ist oder so. Du wirst auch, es war bei mir auch so und ist auch bei vielen anderen so, du wirst auch belohnt durch Süßigkeiten, durch Schokolade, wenn du was erreicht hast als Kind. Du, weiß nicht, wenn du gute Noten geschrieben hast, hast das und das gekriegt und wenn du mal brav in der Schule warst und die Eltern keine am Deckel bekommen haben, am Elternsprechtag hast du das und das gekriegt. Also du wurdest auch als Kind erzogen, dass du quasi durch Süßigkeiten oder so belohnt wirst. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen.
Ja, es ist ja auch, ich habe ja auch viele Damen bei mir im Coaching, wo zum Beispiel dann so oft auch der Satz fällt so, boah, ich hatte heute voll den stressigen Tag, ich habe mir das jetzt mal gegönnt so oder ich habe mich damit mal belohnt. Es ist ja nicht, also nichts Verwerfliches da dran, wenn man mal was außer Plan ist oder so. Wir machen das ja auch so. Oh mein Gott, ich bin die Letzte, die sagt, ey, geh auswärts essen und nimm bitte deine Waage mit, weil ich bin, glaube ich, sehr locker, was das Ganze angeht. Aber da merkt man halt auch, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, diese positive Konditionierung dazu auch, dass, so wie du eben gesagt hast, halt als kleines Kind, na, es wurde dann nicht, okay, du hast es gut gemacht, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, sondern okay, du kriegst die Schokolade jetzt, weil du es gut gemacht hast. Und dann ist halt irgendwo eingespeichert, weil in den ersten Lebensjahren festigt sich das auch in deinem Hirn, was für später raus alles so passiert. Und da ist das halt so drin. Und das merke ich halt bei den, gerade so bei Mädels im Coaching, die vielleicht damit auch ein Thema haben, wie gesagt, wie bei mir auch so, dass das dann immer so ist, so okay, ich habe heute was gut gemacht, deswegen belohne ich mich damit. Oder es war vielleicht heute stressig, deswegen belohne ich mich damit. Aber es gibt ja, was ich immer sage, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung.
Ich habe das auch vielleicht aus meinem Coaching. Es gibt ja unterschiedliche Charaktere, die zu dir ins Coaching kommen. Und am Anfang frage ich und auch du wahrscheinlich, wie, was sie normalerweise essen, wie das Essverhalten ist. Und ich finde, es ist, man sollte es auch nicht so schwarz-weiß betrachten, weil was passiert, wenn man zwei Kinderriegel am Tag isst, wenn man das normalerweise immer konsumiert hat? Was passiert, wenn man das runterschraubt auf zwei und es jeden Tag isst? Man befindet sich erstens immer noch im Kaloriendefizit und zweitens, was noch wichtiger ist, glaube ich, wenn man von der einen Ernährungsweise komplett in eine andere verfällt, in eine andere Extreme, wie nur clean und nur das und nur, weiß ich nicht, 5, 6 Lebensmittel, sonst nichts. Dann, glaube ich, bist du kurz in dem neuen Essverhalten drin, aber ich glaube, dann, wenn du dann wieder ausartest, dann wird es, glaube ich, noch schlimmer. Deswegen versuche ich das immer drin zu halten und meine, es passiert nichts, wenn du 200 Kalorien anhand von Schokolade konsumierst, solange es in die Makros passt, finde ich. Und du bist halt viel nachhaltiger unterwegs. Du schaffst das länger, den Sport auszuführen, was eigentlich das Ziel ist, länger dran zu bleiben und es dir so angenehm wie möglich zu machen. Und mein Gott, es ist keiner gestorben, weil er 200 Kalorien anhand von Schokoriegel oder sowas konsumiert hat, finde ich.
Aber da sind wir auch bei diesem Schwarz-Weiß. Das ist halt auch dieses so, okay, unverarbeitete Lebensmittel sind böse, nee, verarbeitete Lebensmittel sind böse, Schokolade ist böse, du darfst das nicht essen. Ich meine, wir sind von unserer Gesellschaft halt auch so geprägt oder von diesen, weiß nicht, Crash-Diäten oder das ist schlecht und hier den Zucker weglassen und hier Zuckeralternative und da, ey, ich backe ja super gerne. Und mich fragen die Leute dann immer, ist das gesund? Ich so, na, da ist Zucker drin, da ist Butter drin, ich bocke gesunde Sachen. Also, mein Gott, was ist denn, also es ist ja nicht böse und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie zu sagen, okay, gute und böse Lebensmittel oder schwarz oder weiß, weil das kippt dann so schnell in diese Extreme, wie du gesagt hast. Und ich meine, in unserem Sport ist halt schwierig, weil wir halt drauf konditioniert sind, auf Hunger eigentlich nicht drauf zu hören. Weil wenn wir jetzt mal nach unserem natürlichen Hunger essen würden, würden wir wahrscheinlich keine 4 bis 5 Mal am Tag essen. So, ja, es ist halt so, weil wir ein anderes Ziel haben, aber auch da halt dieses ein bisschen gelassener, so wie du gesagt hast. Es ist nicht schlimm, wenn ihr, keine Ahnung, 80% clean esst, ja. So. Das ist auch wieder clean, ja, wer definiert das? Oder halt jetzt mal anstatt den Reis eine Laugenstange isst. Mein Gott, passiert auch nichts.
Solange man es gut verdaut und gut verträgt, passiert auch nichts. Ne? Aber ich glaube auch unsere Ernährungsweise, weil du sagst, wir arbeiten auf ein Ziel hin. Die Ernährungsweise haben wir seit Jahren. Und ich glaube, die geht auch nicht weg, wenn unser Ziel wegfällt. Ich glaube, die bleibt ein Leben lang. Wenn man den Sport schon mal angefangen hat, glaube ich, behält man sich das bei das ganze Leben eigentlich. Da denkst du immer noch so, weil er hat die Mahlzeit 50 Gramm Eiweiß. So ich mein ISO-Leute ihn ankurbeln.
Ja. Ich merke das ja gerade bei mir, weil wir haben ja für mich jetzt gesagt so, okay, ich esse jetzt weder nach Plan, noch tracke ich gerade. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel Kalorien ich gerade habe oder wie viel Makros mein Meal hat so, sondern ich habe gewisse Regeln, an die ich mich halte. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, okay, gut, du hast jetzt keinen Plan und du trackst nicht. Eigentlich könntest du ja jetzt irgendwie essen. Aber ich esse eigentlich auch genau die Meals, also fast genau die Meals, die auf meinem Plan stehen würden. Also du hast es schon irgendwo drin und ich glaube auch nicht, dass du es irgendwo rauskriegst. Was ja auch nichts Schlechtes ist, weil wir uns bewusst machen, was Lebensmittel sind, was Lebensmittel beinhalten und drauf gucken. Und deswegen finde ich es auch immer blöd, wenn Leute sagen, hey, ist das gesund, wie du das machst? Und bla und hier. Ja, hä? Natürlich. Also ich meine, wir gucken, dass wir Proteine drin haben. Wir gucken, dass wir Gemüse drin haben, dass wir Obst, dass wir Mikronährstoffe, Nährstoffe grundsätzlich einfach abgedeckt sind. So, das ist ja an sich nichts Schlechtes so. Ja.
Was auch ich gelernt habe, ich war ein bisschen verfahren. Mein Coach, der Tobi, kennst wahrscheinlich, Alicia, du auch. Ich war, wenn der Tobi mir in den Plan schreibt, 4.000, dann bin ich ungefähr auf den 4.000 blieben. Aber es gibt Tage, das habe ich jetzt langsam mit der Zeit gelernt, und das ist auch nicht schlimm. Es gibt Tage, wo du auf die 4.000 kommst und ein Freund hat Geburtstag in der Arbeit, gibt's irgendwas Gutes, das kann man sich schon gönnen. Solange das nicht die Regel ist, solange du nicht das jeden zweiten Tag machst, kannst du das Stück Kuchen gönnen und dir nicht eintracken und dir den Hinterkopf behalten, okay, das hat sich auszahlt, auf das habe ich Bock gehabt und aus. Mhm. Also man soll nicht auf Sachen verzichten, nur weil es da 4.000 Kalorien drinstehen. Solange das nicht die Regel ist, kann man das schon machen, finde ich.
Es kommt auch immer darauf an, in welcher Phase du dich befindest. Wenn du jetzt in der Prep bist, natürlich ist es was anderes so. Aber man muss sich halt auch bewusst machen, ja, es ist nur Essen, aber irgendwo ist es halt auch was Gesellschaftliches. Und trotzdem so, ich meine, ob du jetzt ein Stück Kuchen isst oder nicht in der Office, wird dich trotzdem an dein Ziel bringen. Ich kenne Leute, die gehen mit der Waage ins Restaurant in der Off-Season, ins Steak-Restaurant. Leute, ich bitte euch. Also Entschuldigung, leben und leben lassen, wenn ihr das machen wollt. Ja, aber what the fuck, ich würde doch nicht auf die Idee kommen, in der Off mich hinzusetzen und mein Steak abzuwiegen, mein Gemüse. Also das nimmt mir so viel Lebensqualität. Ihr esst es einfach. Aber zum Tobi, in meiner ersten Prep, weißt du, was ich abgewogen habe? Zimt. Ich habe Zimt abgewogen.
Wie viel Kalorien hat der Zimt eigentlich?
Ich weiß nicht mehr, aber ich habe 3 Gramm Zimt, Leute, Zimt abgewogen. Und das ist auch so, was du lernst von Prep zu Prep. Ich würde jetzt nie mehr meinen Zimt abwiegen. Den hau ich halt drüber. Aber ich habe in der ersten Prep, war ich so krank. Ich habe sogar, ob es jetzt 52 Gramm Gurke oder 60 Gramm Gurke habe ich, also diese 8 Gramm. Scheiß drauf. Das
sind 2, 3 Carbs nicht einmal.
Nee, bei Gurke nicht. Gar nichts. Immer Zimt, also so Sachen, das lernt man halt auch. Und ich glaube, wenn man das auch zu verkrampft macht,
dann betreibt man es auch nicht nachhaltig und kommt auch nicht weit, glaube ich. Ich glaube, dann schaut man es für kurze Zeit, kann man sagen, hey, ich habe das Punkt genau erreicht, aber was bringt es dir, wenn du das 2-3 Monate machst und ein anderer, der ist jetzt nicht so streng, kommt auch auf seine nicht 100% Genauigkeit, vielleicht 99% Genauigkeit, der betreibt das dann jahrelang. Mhm. Und der tut sich halt quasi zum Schluss an den Kürzeren mit deinen 3 Monaten Perfektion. Mhm. Das ist.
Jetzt auch nicht falsch verstehen, es gibt auch Phasen in der Prep, da musst du halt einfach genau sein, da musst du Salz und Wasser und solche Sachen tracken, so. Aber jetzt, ob ich am Ende, keine Ahnung, 50 Gramm oder 53 Gramm Spinat esse, das wird mir nicht meine Profikarte dumm gesagt.
Nein, ich bin ja jetzt auch bei meinem Beispiel, ich bin ja von der Offseason ausgegangen. Das kannst du klarerweise in der Prep nicht machen, wenn du 2 Wochen out bist und Bock auf Kuchen hast, kannst du dir nicht gönnen, das ist eh klar. Aber jetzt unter dem Kontext von der Offseason betrachtet, da kann man das schon machen, finde ich.
Würdest du in der Offseason, das wurde ich nämlich gefragt, trackst du deine Offseason-Meals? Also wenn wir jetzt essen gehen, trackst du das ein?
Ich habe, wenn ich von der momentanen Lage sprechen kann, habe ich 4 fixe Meals, also ohne Intraxin, 4 fixe Meals, und wenn ich auswärts essen gehe, esse ich die 3 Meals, was ich normalerweise esse, und das 4. Meal track ich gar nicht. Mhm. Das heißt, track ich nicht mehr.
Aber gab es Phasen, wo dich das gestresst hat, dass du dann da saßt und wusstest so, okay, du isst jetzt heute eine Pizza und vielleicht bist du da mit 300 Kalorien drüber und scheiße und dann muss ich...
Es gab Phasen, aber ich glaube, das ist eher in den Anfängen, in Anfängerjahren, finde ich. Weil da winkst du alles punktgenau hinten, weißt doch nicht, dass es nichts macht, wenn du mal drüber bist. Und ja.
Weil das habe ich auch oft, dass ich das bei meinen Coaching-Mädels habe, dass sie zum Beispiel essen gehen und dann im Nachhinein ein schlechtes Gewissen haben, dass sie das Essen waren. Das habe ich manchmal auch noch, ja, das ist so drin und das lernst du auch mit der Zeit so. Aber das ist das, wo ich sag so, okay, je nachdem, welcher Phase du dich befindest und wenn du jetzt eine offene Pizza essen gehst, du wirst in einem Jahr nicht zurückblicken und denken, boah, scheiße, ich habe jetzt 1 Kilo mehr, weil ich Wasser gezogen habe, sondern du wirst zurückdenken und denken, boah, war ein cooler Abend, wir waren in Gesellschaft, wir waren geil unterwegs, wir hatten ein geiles Essen so. Ich war mal mit einer Freundin in Hamburg. Ihr werdet das nie vergessen, das war die geilste Pizza meines Lebens. Und ich habe nicht am nächsten Tag gedacht, so, ich denke jetzt nicht daran, dass ich 1 Kilo mehr hatte oder so, sondern ich denke jeden Tag daran zurück, so, wenn ich an Hamburg denke, wie wir da. Wir saßen da, wir haben uns angeguckt, wir haben gedacht, so, das gibt's denn. Ja, und scheiß mal drauf, ob das jetzt 500 Gramm mehr oder weniger die Waage ausmacht, so. Ja.
Wo warst du da genau? Hamburg?
Jills hieß das. Also, wenn ihr in Hamburg seid, Jills, das ist so eine Trüffelpizza. Wir haben die gegessen, wir haben uns angeguckt. Die war geil. Was würdest du sagen, waren so deine größten Fehler, die du gemacht hast?
Mir ist noch kurz was zu vorher eingefallen. Oder so. Es ist auch so, in unserer Bubble, also in der Bodybuilding-Bubble, wenn du auch Schuldgefühle damit verbindest, mit wie die Alice gesagt hat, auswärts essen gehen, zu viel essen gehen, du kannst dich auch immens psychisch fertig machen, weil für die meisten Leute bist du dann immer noch normal, du bist nicht fett, aber du selbst machst dir einen Druck, wirst unsicher, wirst im Prozess vielleicht dann nicht mehr alles geben können. Du machst ja quasi selbst einen Druck, den du dir gar nicht machen müsstest eigentlich. Du hast ein komplett falsches Wahrnehmungsbild in dem Fall, was du eigentlich nicht haben bräuchtest oder müsstest. Aber wenn ich von mir sprechen kann, weil ich habe dann Schuldgefühle gehabt, klar, und mich quasi gesehen als, hey, du hast keine Disziplin, du kannst es nicht durchziehen, du bist einfach fett. Für die normalen Leute war ich dann quasi ganz normal trainiert und ganz normal, aber ich selbst habe mir den Druck gemacht und sowas ist auch nicht gut, wenn du das machst.
Aber glaubst du, das kommt von der Bubble und Social Media?
Ich glaube, das kommt vor allem von Social Media oder von der Bubble, glaube ich nicht, weil da weiß man, dass man nicht die ganze Zeit so aussieht wie auf manchen Bildern. Das wissen wir, aber ich glaube, von Social Media kommt das vor allem bei jüngeren Trainingsanfängern, die glauben, du schaust dauernd so aus wie, weiß ich nicht, ein Urs, ein paar Tage out, die glauben, du schaust die ganze Zeit so aus. Die verstehen nicht, dass du, wenn du jedes Jahr Wettkämpfe machst, eine minimale Zeit so ausschaust. Die verstehen das nicht. Und vielleicht Anfänger haben das dauernd im Kopf, dass du dauernd so ausschauen musst. Essen vielleicht genau wie ein Urs das One Week Out macht jeden Tag und das ist auch nicht gesund.
Ja. Aber ich muss sagen, mich hat die Bubble schon oder grundsätzlich so damals Post-Rap schon ein paar Leute getriggert, bin ich ganz ehrlich. Und was ich euch da halt so raten kann, wenn euch bei Social Media jemand triggert, es ist fucking Social Media, schmeißt die Leute raus. blockiert sie oder schmeißt sie raus oder ihr müsst ja nicht blockieren, aber macht das einfach raus, weil für mich war das so, ich habe das jeden Tag gesehen, dachte mir so, Alter, fuck, die hat nur 500 Gramm mehr, die hält sich an Plan und ich habe es nicht geschissen bekommen, aber du bist du und diejenige so und das ist dann nichts gegen die Person, weil alles individuell betrachtet, aber ich habe mir dann auch rausgenommen, die Leute, die mich triggern oder wo ich halt einfach nicht gerade sehen will, habe ich rausgeschmissen so, weil es ist auch oft so, du kriegst schon so ein bisschen Druck, weil die sehen gut aus, die ist vielleicht, es gibt Leute, die sind all-time shredded, das ist einfach so.
Es gibt ja zum Beispiel einen Dirk, weiß nicht, ob du den kennst, auch so ein Naturalathlet, der ist immer maximal 10 Kilo über Stage, der ist jetzt immer noch, habe ich im letzten Podcast gehört, ich glaube 7 Kilo über Stage, die sind halt so, es gibt manche Leute, die fühlen sich in der Range gut, die können in der Range performen, fühlen sich gut, andere fühlen sich mit 20 Kilo plus gut, andere fühlen sich mit 15 Kilo plus gut, das ist unterschiedlich, man soll sich quasi nur vor Augen halten, dass jeder da individuell ist und jeder mit einer anderen Strategie da rangehen soll. Und ja.
Ich meine, die Thematik haben wir zwar jetzt auch die ganze Zeit, ich jammer dir auch oft genug die Ohren voll, oder?
Ja, die Alicia an manchen Tagen sagt, sie ist zu dick, zu viele Kilo über Stage, aber Apps sind immer noch da, arg überfettet oder überfettet ist sie nicht, finde ich. Dann kommt bei ihr, klar, bei Alicia muss man wissen, sie hat fast jedes Jahr jetzt prepped, also bis jetzt, seit 2019, und da, sie hat ja auch ein anderes Körperbild, sie kennt sich nur quasi unter Anführungszeichen lean. Das heißt, sie ist nicht gewohnt, sich länger ein bisschen mit mehr Körperfett zu bedecken und einen anderen Look zu haben. Sie ist das nicht gewohnt, deswegen wahrscheinlich kommt es, also es kommt davon.
Ich war entweder lean oder post-prep verschissen und dann wieder Diäten, weil verschissen so. Deswegen ist es für mich jetzt das erste Mal, dass ich so lange wirklich in einem Aufbau bin und wo nicht diätet wird und auch in einem Sommer nicht diätet wird. So.
Ich meine, auch die ganzen Sommerdiäten, weil ich jetzt auch viele Anfragen kriege von den ganzen, um im Sommer quasi gut auszuschauen, was bringt dir das? Du gehst vielleicht im Sommer 10, 15 Mal schwimmen und für wen willst du da gut ausschauen? Die meisten Leute, was dort sind, die kennst nicht einmal. Bist vielleicht mit Freunden dort und was bringt dir das, wenn du dann in 2 Jahren sagen kannst, hey, ich war im Sommer lean. Das bringt eigentlich gar nichts. Gut, klar, man fühlt sich besser vielleicht mit ein bisschen weniger Fett dran, aber trotzdem. Erstens kommst du nicht voran. Du könntest die Zeit im Bulk verbringen und dann in 2 Jahren richtig gut aussehen, wenn du dich da im Überschuss befindest. Ja, verstehe ich halt nicht, aber kann auch Sinn machen, dass man ein bisschen aufräumt und dann sauber aufbaut. Aber ich finde, das sollte nicht jedes Jahr der Fall sein, wenn man vorankommen will.
Ich glaube, wir müssen hier halt auch, ich meine, wir gehen jetzt viel auf Prep und Leute, die halt competen auch so. Aber es gibt ja auch Lifestyle-Leute. Und ich, bei diesen Lifestyle-Leuten finde ich das eh immer schwierig. Diäten, nicht Diäten, Diäten, nicht Diäten. Die springen so oft hin und her. Da ist es eher, ich finde dieses Wort Diät auch kacke, muss ich ehrlich sagen, weil es ist im Lifestyle-Bereich für mich eher eine Ernährungsumstellung, mit der du langfristig deine Figur, die du gerne haben möchtest, also halten kannst und nicht, okay, ich mache jetzt 12 Wochen Crash-Diät und dann aber alles wieder rauf in den 12 Wochen danach, weil ich konnte das nur die 12 Wochen durchziehen, weil das nicht die Ernährung ist, die ich langfristig durchziehen kann, so. Und dass die vielleicht im Sommer gut aussehen wollen, ja, dass es wir vielleicht mal durch müssen mit ein bisschen mehr Körperfett. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja nur Körperfett. Es verändert ja den Menschen jetzt nicht. Ob ich jetzt, blöd gesagt, 10 Kilo mehr oder weniger habe, ich bin ja jetzt keine andere Alicia so. Und ich glaube, das ist halt auch viel Kopfsache einfach, dass man sich da bewusst macht, so, okay, es ist nur Fett. Wenn du es loswerden willst, kannst du es loswerden, aber es verändert ja nicht deine inneren Werte so.
Und ich finde das Thema Diät, nicht Diät, hast du, wenn du Kunden hast, die Wettkämpfe anstreben, bei denen hast du seltener wie bei Lifestyle-Leuten. Mhm. Weil die Lifestyle-Leute, finde ich, die haben ein komplett falsches Wahrnehmungsbild und die wollen 2 Wochen Diäten, dann wollen sie wieder 2 Wochen aufbauen und das kannst du nicht so durchziehen. Das bringt ja auch nichts. Du verlierst quasi nur Zeit und Geld im schlechtesten Fall. Ja. Ne? Ja. Man muss, auch wenn man ein Lifestyle-Athlet ist, man muss für kurze Zeit in Kauf nehmen, dass man ein bisschen was an Kilos und an Fett vielleicht dazu gewinnt, um Muskelmasse zu gewinnen. Weil 2 Wochen hin, 2 Wochen her, da kommt man auch nirgends hin.
Aber jetzt du als Mann, wenn ich jetzt hier mal einen Mann habe, ne, an der Strippe so, wir Frauen denken ja auch immer so, wir müssen für euch Männer so schlank und dünn und weiß ich nicht. Also klar, wir machen das auch für uns so, aber ich glaube halt so dieser Druck von außen auch und anderen gefallen zu wollen, deswegen ist ja, ich meine, wäre jetzt gelogen, wenn Anerkennung von außen nicht was ist, was wir alle auch wollen so. Aber ihr Männer wollt, glaube ich, eh keine
keine Skinny Beach quasi, ne?
Genau.
Also ich kann nur von mir reden, ich will keine Skinny Beach. Es gibt ja alles. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Mann das will, aber in den meisten Fällen machen sich Frauen auch wieder durch Social Media oder durch Stimmen von außen sich selber Druck und wollen unbedingt dauernd schlank sein, wollen die und die Form einnehmen, aber das ist in den meisten Fällen auch nicht relevant, weil ich sage mal so, wenn du dich selber gut fühlst und mit dir selber im Klaren bist und dann ziehst du auch die Männer in dem Fall an, die dich gut finden. Mhm. Und vielleicht, denkt ihr mal so, vielleicht, wenn ihr abnimmt, zieht ihr und euch dabei auch nicht gut fühlt, zieht ihr Männer an, die euch gar nicht zu euch passen. So. Mhm. Also es hat schon seinen Grund, wieso man das machen sollte und man sich so ernähren sollte, wie man sich am besten fühlt.
Also ich meine, in erster Linie, so wie du sagst, muss man sich selber gefallen so. Aber ich mache mir manchmal auch so, wie ich jetzt mal ganz ehrlich, so Gedanken so, um wo dich wahrscheinlich gar nicht scheren, so, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, Dehnungsstreifen oder, keine Ahnung, vielleicht mal doch ein bisschen unreine Haut oder so, weil du halt ein bisschen mehr Körperfett hast oder so. Aber im Grunde, es juckt dich wahrscheinlich gar nicht, weil du eh weißt, dass es menschlich und normal ist so, weil du hast auch Dehnungsstreifen oder sowas. Es ist halt, weißt du, und ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen bewusst machen, so, ihr seht halt nicht aus wie diese Insta-Models, bla bla bla. Und die sehen aber auch nicht so aus, wie sie auf Insta aussehen.
Wir nutzen meistens 1000 Filter und geben nur die Fotos rein, wo sie am Shooting XY waren, 2000 irgendwas. Und nur die Bilder verwenden sie. Und die jetzige Lage sehen sie ja nicht. Also das schaut in den meisten Fällen der jetzigen Lage auch nicht so aus, wie es auf den Bildern ist. Also macht euch da lieber keinen Kopf. Und was auch die Alicia oft sagt, wenn ich das sagen darf, die kommt gefühlt jeden Tag und meint, hey, ich habe ein richtiges Mondgesicht bekommen und bla bla bla. Und das ist auch so wieder mal die falsche Wahrnehmung, weil sie kennt das nicht mehr, sagen wir so, war lange nicht in dieser Phase drin und es ist eine Umstellung.
Ja.
Und Mondgesicht hat sie nicht, das ja, sagt sie halt immer, aber.
Mopsgesicht,
genau. Ja, Mopsgesicht.
Danke. Man muss jetzt sagen, als Kind hatte ich keinen Hals. Ich war als Kind, ich bin vorgeschädigt. Ich bin auf die Welt gekommen und die Hebamme meinte so, Gratulation, Sie haben die lauteste, störrigste und schwerste hier in der Klinik geboren. Und meine Mutter hat mir das erzählt. Und die Leute haben zu meiner Mama auch immer so gesagt, so, keine Sorge, sie wird noch hübsch. Na, aber kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber so über Social Media und Druck können wir auch noch eine Episode machen. Kommen wir mal wieder zu diesen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, essgestörten Sachen. Was hat dir geholfen, da rauszukommen, dass du jetzt sagst so, du sagst ja selber noch, du hast in Anführungszeichen immer noch ein essgestörtes Verhalten so, aber was hat es jetzt besser gemacht, dass du jetzt so ein bisschen mehr Leichtigkeit drin hast und dich vielleicht nicht mehr stresst und nicht mehr rein binscht und die Sachen machst?
Ich glaube, die Erfahrung bisher, aber auch ein wichtiger Punkt, das sehe ich genauso wichtig wie die Erfahrungen, ist ein Coach. Mhm. Das ist in dem Fall bei mir der Tobi. Durch den habe ich gelernt, das richtig anzugehen, weil vorhin hatte ich das nicht. Mhm. Ich habe den Tobi jetzt seit Februar 22 und seitdem hat sich das von 0 auf 100 bessert, würde ich sagen. Mhm. Ja. Der gibt dir Vorgaben, sagt, wie du in der Situation denken solltest, wie du die Situation angehen musst und sollst und könntest. Also ich finde, der Tobi hat da schon sehr, 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 sehr viel mit beigetragen.
Aber gab es bei dir auch so einen Moment im Kopf, wo du gesagt hast, so okay, jetzt hat es Klick gemacht so ein bisschen? Oder so ein bisschen umdenken?
Bewusst wahrgenommen habe ich das nicht, aber mit der Zeit wirst du, glaube ich, automatisch ein bisschen, in Anführungszeichen, gechillter. Aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es einen Zeitpunkt gegeben hat oder eine Zeit, wo es Klick gemacht hat. Ich finde, das ist mit den Jahren kommen, dass du weißt, hey, wenn ich mir das erlaube, spielt das nicht mit rein, mein Gewicht wird sich in 4-5 Tagen wieder einpendeln. Ich glaube, das kommt mit der Erfahrung, mit der, ja.
Hat dich Gewicht früher gestresst?
Zahlen einfach, das Gewicht. Ich wollte immer schon dreistellig werden, das heißt, es hat mich gestresst am Anfang. Und mittlerweile sehe ich das so, Gewicht ist eigentlich nur eine Zahl. Es kommt auf den Look an. Okay. Du kannst 70 Kilo haben und fett sein, du kannst 70 Kilo sein und komplett trocken. Das heißt, da ist jeder auch individuell, das stresst mich irgendwie gar nicht mehr. Gewicht ist eine Zahl, es kommt auf den Look an aus. So.
Was kannst du da den Leuten mitgeben oder was wäre so dein Tipp so für jemand, der jetzt, keine Ahnung, du hast ja vorhin gesagt, dass du voll viel reingebinscht hast mal eine Zeit lang. Was wäre so dein Tipp, um da wieder Abstand von zu bekommen?
Also gehen wir jetzt von Post-Prep aus oder allgemein?
Beides gerne, kannst du erstmal.
Ich fange Post-Prep an, da hast du ja Lust auf die und die und die Sachen. Ich will mir Post-Prep vielleicht 2-3 Tage nehmen, wo du wirklich essen kannst, was du willst.
Hast du damals dir in der ersten Prep so Sachen gehortet? Und
ich habe das auch in der letzten Prep nicht, aber in den anderen Preps gemacht, ja. Ich habe auch in der letzten Prep so Food-Challenges angeschaut, der mich mega befriedigt, dann komisch in der Situation. Aber ich habe so gewisse Sachen im Hinterkopf gehabt, wie in Amerika, den In-N-Out-Burger oder die ganzen Donuts. Ich habe genau gewusst, wo ich hingehen soll, zu welchem Laden, damit ich mir die Donuts hole. Ich wusste genau, wo ich hingehen soll, um mir die Pizza zu holen. Die Sachen habe ich mal schon einplan gehabt. Da habe ich 2-3 Tage nach der Prep gegessen, was ich wollte. Und dann bin ich wieder langsam reingekommen. Dann habe ich mir 2-mal die Woche was gönnt, was ich Lust gehabt habe, einen Burger oder so oder eine Pizza. Und sonst immer clean gegessen. Und das würde ich euch jeden raten, wenn ihr Lust auf, also jetzt als Lifestyle-Athlet, wenn ihr Lust auf irgendwas habt, esst es einfach. Esst es einfach und dann ernährt ihr euch sowieso die kommenden Tage gesund und dann pendelt sich das eher ein und ihr fühlt euch auch besser, wie wenn ihr das euch quasi das Essen dann irgendwie wegnimmt oder verbietet. Das kann dann auch dann, wie gesagt, in eine Essensstörung enden.
Meistens sucht man sich ja dann irgendeine Alternative, aber wenn man dann mal überlegt, dann hat man das gegessen als Alternative und das und dann hat man vielleicht doch noch Bock auf das Croissant und isst es am Ende trotzdem so, dann hat man auch nichts gewonnen oder man isst so viele Alternativen, dass man auch das Croissant hätte essen können. So. Aber ich habe das auch Post-Prep gemacht. In meiner ersten Prep, ich hatte ungelogen 3 Kartons. Also nett irgendwie so ein bisschen. Ich hatte 3 Kartons voll mit Süßigkeiten. Der Tobi ist fast ausgerastet. Weil ich musste alles kaufen, was erstens im Sonderangebot war. Dann musste ich alles kaufen, was Limited Edition war, weil es hätte ja sein können, dass es nicht mehr da ist, wenn fertig ist mit der Prep. Und mich hat das so befriedigt, einfach nur die Sachen zu kaufen. Nicht sie zu essen, sondern sie einfach nur zu kaufen. Das würde ich nie wieder machen.
Ja, zu dem Punkt auch, weil du gesagt hast, gekauft und bei dir gehabt. Es hilft auch, wenn man weiß, dass man häufig zu solchen Sachen greift, wenn man gestresst ist, dass man es nicht zu Hause hat. Dass du es gar nicht daheim hast.
Aber würdest du dir jetzt Post-Prep wieder so eine Liste machen, dass du dahin gehst und dahin gehst und dahin gehst?
Eine Liste würde ich mal machen, aber die Sachen besorgen und bei mir zu Hause horten würde ich nicht.
Okay.
Das würde ich nicht machen.
Weil ich glaube, ich würde nicht mal mehr, ich würde einfach so, weil das machen ja auch viele, die freuen sich dann, dass die reden dann nur über, okay, nicht über den Showday an sich, sondern, boah, danach gehen wir dahin essen und dahin essen und dahin essen. Leute, das Essen ist ja immer noch da. Und selbst wenn ihr erst 3 Wochen später was essen geht, so, es geht ja erstmal um den Showday so und das Ganze.
Ich finde, das ist auch psychologisch bedingt. Du vergisst dann quasi dein Leiden für kurze Zeit und fokussierst dich auf das und steigerst dich in das rein und freust dich drauf. Ich finde, das auch, hat auch schon Vorteile, nur es kann auch, man kann es auch übertreiben.
Nee, ja. Jetzt habe ich dich aber rausgebracht, du wolltest irgendwas sagen mit
ja, wir springen jetzt hin und her. Also, was mir noch eingefallen ist, was auch irgendwie in der Prep vielleicht, also du bist dann eben food-focused, quasi du bist food-focused, aber es gibt auch Athletinnen wie dieses Jahr, was ich so mitgekriegt habe, die kaufen sich so Zero-Nudeln und schaufeln sich von dem Zeug 2 Kilo rein oder sowas, nur damit sie sich irgendwas sparen und mehr Volumen haben und mehr essen können und dann die Verdauung komplett im Arsch ist.
Oder das habe ich aber auch gemacht. Es gibt ja diese Cognac-Nudeln. Genau. Ich habe ungelogen, ich glaube, 500 oder 700 Gramm auf einmal gegessen und habe mich dann nachts gewundert, warum ich Bauchkrämpfe des Todes hatte und mich fast übergeben musste. Und dann, ich meine, das ist halt auch sowas, ja, ihr müsst euch, wenn ihr preppt, es tut mir leid, aber irgendwann hat man Hunger. Und es ist scheißegal, ob du, wir hatten es letztens auch drüber, ob du halt mit 5.000 in die Prep gehst und am Ende 2,5 hast, weil 2,5 sind ja noch viel so, oder ob du, keine Ahnung, mit 3 reingehst und am Ende 1.000 hast oder so, du wirst so oder so Hunger haben und du musst lernen, mit Hunger umzugehen und es macht auch keinen Sinn, sich irgendwas reinzuschaufeln, 5 Kilo Salat oder Cognac-Nudeln oder sonst irgendwas.
Der Hunger ist ja nicht weg durch das.
Eben.
Im schlechtesten Fall ist deine Verdauung dann komplett zusammengehauen und dir geht's halt noch schlechter. Ne? Ja. Das heißt, du musst den Hunger irgendwann akzeptieren und einfach nicht nachdenken, essen, einfach abhaken, essen, ohne Gefühle rein. Und ja, weil viele verknüpfen auch in unserer Gesellschaft wenn sie mit Freunden was machen, dann gehen sie aus essen. Die verknüpfen das immer damit. Und das ist ja auch das Problem dann in der Prep. Du machst dann mit Leuten was, isst nicht, und dann kommen halt schon wieder die Fragen, die wir kennen. Und ja. Es geht ja meistens um die Gesellschaft mit den Leuten, damit du dich mit denen austauschst, mit denen eine gute Zeit hast. Es geht halt nicht primär ums Essen.
Ich verstehe, dass es aber in der ersten Prep schwierig ist, so. Aber je öfter du preppst und je öfter du das machst, lernst du auch, es ist egal, ob du jetzt, ich habe so oft über Weihnachten gepreppt und es ging halt einfach darum, an Weihnachten, es geht ja nicht ums Essen, ihr seid ja da mit eurer Familie, so, klar ist Weihnachtsessen geil und sowas, aber im Endeffekt, es geht ja um die Leute, die da sind, ja, und die Zeit, die ihr mit den Menschen verbringt, so. Aber das will jetzt wieder zurückspringen zu, wir waren zu deinen Tipps, wie du vom Bingen weggekommen bist, Post-Prep.
Post-Prep, ja, wie ich gesagt habe, an Erfahrung einerseits, Coach, was mir immens geholfen hat. Und das sich bewusst machen, dass das Essen immer noch da ist. Das rennt ja nicht weg. Die Limited Editions, was du kauft hast, vielleicht rennt die weg, ja. Muss man aber auch nicht horten, aber einfach bewusst machen, du hast jetzt, wenn du wieder planst zu preppen, du hast jetzt beispielsweise 2-3 Jahre Zeit, das zu essen. Du musst das nicht alles in einer Woche konsumieren und dir den ganzen Aufbau sabotieren. Du hast Zeit, dir alles zu gönnen, und du belohnst dich aber auch auf eine Weise dadurch, wenn du eine Woche nach Plan isst, kannst du schon ein Meal am Wochenende dir erlauben oder zwei, was du dir schon immer gewünscht hast.
Sind wir wieder beim Belohnungssystem.
Genau, mit der Kindheit, ne?
Ja. Aber was würdest du sagen, wenn jetzt jemand in der Prep binscht? Würdest du irgendwann sagen, okay, du hörst jetzt auf zu preppen?
Wenn das zu häufig dann vorkommt, ja, aber ich finde bei ein, zwei Mal brauchst du die Prep nicht beenden. Weil im besten Fall planst du die Prep so länger ein, du baust einen gewissen Puffer ein, weil du mit solchen Sachen leider, oder was heißt leider, rechnen musst. Das kann jedem so passieren und jeder kann mal reinbingen, und du baust ja mehr Puffer ein, damit sich das auch im schlechtesten Fall ausgeht. Das heißt, wenn es ein, zweimal, dreimal passiert, würde ich trotzdem weiter preppen, aber wenn ich da ein Muster erkenne und merke, das ist jede Woche 2-3 Mal, dann würde ich die Prep beenden. Weil da zerstörst du dir die Freude am Sport, die Freude am Training, die Freude am Prozess eigentlich. Und da kann es sein, dass du dann gar nicht mehr den Sport machst, wenn du dann die Prep darauf Zwang weiterziehst. Das heißt, ich würde das dann beenden, normal in den Aufbau gehen, schnell die Kalorien hochfahren, anstatt ihn in die Prep dann wieder reinzuzwingen und ihn weiter preppen zu lassen.
Vor allem zerstörst du dich selber halt auch so. Also ich hatte das eine Zeit lang Post-Prep und ich bin nicht mehr in der Prep gewesen, aber das hat mich mental so fertig gemacht, weil das Thema war, was du vorhin auch gesagt hast, so, ich habe mir immer gedacht, so, warum bist du so fucking undiszipliniert? Aber ich muss mir selber, das habe ich mittlerweile auch gemerkt, so, ich muss mir selber ja nichts beweisen. Ich stand schon 3-mal da oben. Ich weiß, dass ich mich bis zum Tod runterhungern kann, auf gut Deutsch, so. Also ich muss mir nichts beweisen. Ich weiß, ich kann, wenn ich will, so. Aber das macht mit eurem Kopf, das macht euch fertig, aber hast du deine Prep damals beendet? Weil du hast ja schon, jetzt wo du gesagt hast, du hast gebinged.
Ich habe es nicht beendet. Das waren die letzten 4 Wochen und ich habe keinen Coach gehabt damals zur Seite und ich habe das trotzdem durchgezogen. Ich habe sogar bei den Ladetagen, das waren 2 Tage out, da habe ich sogar reingebinged. Und da habe ich einen One Day Out gar nichts gegessen, am Show Day auch nichts. Und da war ich halt irgendwie halt auf der Bühne oben. Ne? Und das Lustige ist, das war damals in Ungarn, da habe ich mich für die EM qualifiziert gehabt, da habe ich mir gedacht, hey, nach Ungarn, dann ist das ganze Leid beendet und da binge ich komplett rein. Ich habe eine Woche durchgebinged und ich habe noch vom Doping-Kontrolleur und von den ganzen Organisatoren erfahren, hey, du bist qualifiziert für die EM in Italien, du kannst da mitmachen, du warst unter den Top 3, bla bla bla, dies, das. Ich habe 5 Tage durchgebinged und dann bin ich aus heiterem Himmel draufgekommen und wollte unbedingt in Italien starten. Ne? Dann habe ich wieder ein paar Tage nichts gegessen. Und dann habe ich es geschafft, halbwegs normal zu laden und in die letzte Show reinzugehen. Aber wie gesagt, reingepinscht, wieder zurück, wieder normal und dann, ja. Okay. Dann war die Prep dann beendet.
Verständlich. Aber was hat es mit deinem Kopf gemacht?
Ja, ziemlich viel. Ziemlich viel. Einerseits habe ich gemerkt, dass, wie die meisten, einen Coach brauchen, der dir halt Anweisungen gibt, was du machen sollst. Und ich habe auch, muss ich sagen, nach links und rechts geschaut und geschaut, was der macht. Und ich habe gesehen, boah, der ist auf 1,6 zum Schluss. Vielleicht gebe ich nicht alles, weil ich war auf 2 irgendwas. Vielleicht muss ich auch auf 1,6. Nein, ich gehe auf 1,4. Ich beweise es ihm, bla, bla, bla. Du bist halt komplett, getriggert. Aber wenn du keinen hast, der dir sagt, hey, mach das, mach der keinen Kopf, mach das, mach für das aus. Hm. Ja.
Aber wieso hast du sie alleine gemacht?
Ich habe im ersten Preps eigentlich gar keinen Coach gehabt.
Hast du gedacht, mach's einfach mal.
Ich
habe
immer gedacht, ich prep allein.
Ich prep einfach aber mal.
Es gibt genug solche Leute,
ja, die klar.
Können selber preppen, haben auch selber preppt. Und also in meinem Fall wäre das nichts mehr und ist das nichts mehr, was ich herauskommt. Aber es gibt andere, die preppen immer ohne Coach. Das geht.
Ich meine, so vom Wissensstand könnten wir uns auch selber preppen, genau. So jetzt mittlerweile. Also ich würde sagen, ich könnte mich auch selber preppen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt könnte ich es nicht mehr, weil ich einfach nicht objektiv bleiben kann und weil ich auch so, wie du gesagt hast, dieses brauche so, Alicia macht das, ich will darüber einfach nicht nachdenken.
Denkst nicht nach, du führst nur aus und genau. Das war's.
Ja, gut.
Hast du Tipps, also als Gegenfrage, damit man, wie man rauskommt aus der Situation? Essstörungen, Binges?
Boah, ja und nein. Also, ich glaube, das ist ganz viel. Also klar, Post-Prep ist erstmal so dieses Ding, du musst dir bewusst machen, du wirst Hunger haben. Und bei dem einen dauert das bis, also du hast kein Sättigungs-, also ich hatte nur, mir ist schlecht oder ich habe Hunger. Du hast kein Sättigungsgefühl. Und das kann bei Leuten dauern, keine Ahnung, 3 Monate. Ich hatte Mädels, die haben supergeil ausdiätet. Da war Hunger dann, Hungergefühl wieder, Sättigungsgefühl, alles gut. Ja, nach ein paar Monaten. Es gibt Leute, da dauert es Jahre. Und man muss sich halt einfach bewusst machen, so wie du gesagt hast, das Essen läuft nicht weg und es ist auch noch in 3 Monaten da und ihr müsst damit dealen, dass ihr halt kein Sättigungsgefühl habt. Und das andere ist einfach, ich glaube, es ist halt viel, was bei mir auch war, mental einfach. Also es geht nicht, das Essen ist nicht das Problem, das Hunger ist nicht das Problem, so, sondern es ist einfach so Dinge, die man aufarbeiten muss, wo man vielleicht dann gerade Frauen, das ist ja bei diesem emotionalen Essen, halt einfach zum Essen greifen. Weil gewisse Dinge einfach, sage ich mal, triggern und eine Situation triggern oder dich triggern, weil du gerade ein Thema mit dir hast. Und dann gibt dir halt Essen ein gutes Gefühl in der Zeit so. Aber danach fühlst du dich halt kacke. Ich meine, Essen, das löst ja auch Hormone aus und sowas. Werden ausgeschüttet, dann fühlst du dich gut und dann passt. Und dann, ja, deswegen da einfach Hilfe suchen. Also, ich meine...
Drüber reden mit anderen.
Ja, ja reden so, ja. Sagt
man das auch gerne, eine Schamgefühlung, ja. Wenn man glaubt, hey, die sind nicht jetzt anders. Mhm. Sollte man auch nicht machen. Also reden lieber.
Ich meine, das kann ich ja auch sagen. Ich glaube, das wissen sogar ein paar. Ich hatte ja mal eine Zeit lang Gesprächstherapie. Weil ich sag halt auch, ey, wenn du dir das Bein brichst, gehst du halt auch zum Arzt. Und wenn in deiner Murmel halt gerade was nicht richtig sitzt, dann gehst du halt auch mal zum Arzt. Und das ist ja nichts Schlimmes so. Und wenn du halt einfach Themen hast, die dich triggern, dass es dazu führt, dann würde ich dann halt auch gucken, dass du das aufarbeitest. Das sind so Sachen.
Und im besten Fall, wenn du Lifestyle-Athlet bist oder auf Fan-Gewege willst, du musst oder solltest die Ernährung eigentlich so simpel wie möglich gestalten. Du musst schauen, dass dein Obst, dein Gemüse reinkriegst, dann dein Eiweiß, deine Subs und das war's. Wie du auf die Kalorien kommst, sollte ungefähr in den meisten Fällen gleich sein. Also gleiche Lebensmittel beinhalten, solltest schon eine gewisse Routine haben, aber du solltest dich nicht verrückt machen.
Und grundsätzlich auch nicht verrückt machen mit Social Media. Weil das hat mich früher auch richtig hart. Also ich glaube, wenn du halt, wie gesagt, einmal so lean warst, ist deine Wahrnehmung eh verschoben. Kannst du machen, was du willst. Du hast eh den Knacks dann. Und dann hast du halt diese Social Media, wo alle immer perfekt und, ach, weiß ich nicht, heute super geschminkt und das Outfit sitzt und immer dünn und, weiß ich nicht, durchtrainiert oder Apps und geiler Arsch und keine Zellulite und reine Haut und dies und das und Ananas und du musst auch so aussehen. Nein, Alter, musst du nicht, weil die sehen in echt auch nicht so aus. Und wenn dich dieser Scheiß, es tut mir leid, aber wenn dich das einfach so abfuckt, schmeiß es raus einfach. Schmeiß es raus so. Es ist.
In den meisten Fällen wisst ihr auch nicht, wie sich die Person fühlt in dem Zustand und wie lange sie das durchhält. In den meisten Fällen, wenn du so ausschaust, wenn du so abgezogen ausschaust, und so lean, shredded ausschaust, fühlst du dich auch nicht gut.
Na.
Deine Libido ist weg, dein Essverhalten ist gestört, du bist sozial meistens komplett abgekapselt. Und glaub mir, das wollt ihr nicht.
Ja. Ich meine, klar, es sieht geil aus. Und das Ding, was ich halt auch traurig finde, das merke ich ja jetzt auch, wenn du in der Off bist, kriegst du halt nicht die Aufmerksamkeit. Die Leute feiern dich nicht so, die gucken nicht so, es kommt einfach nicht so viel. Warum? Weil ein bisschen mehr Fett drauf ist? Was zur Hölle soll das so, ja? Und dann bist du shredded und dann kommt so, boah, wie du aussiehst und blau und hier.
Wie hast du das gemacht?
Und ja, so. Genau. Ja, aber...
Wir wissen es ja, wir müssen eine Diät machen und schon genauso aus, wenn nicht besser. Das ist immer da, das wissen wir. Nur es ist halt ein bisschen Fett drüber, was die Leute halt in den meisten Fällen nicht beachten.
Aber das ist das, was dich halt oben im Hirn wieder triggert, so. Weil, ja, wir Menschen wollen Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind so. Jeder freut sich, wenn er ein Kompliment bekommt. Der kann halt sagen, was er will, so. Ich meine, klar musst du dir selber Komplimente machen, dich selber gut finden, so. Aber das ist halt auch dieses so, dir wird irgendwie gezeigt oder eingedingst, du bist nur gut, wenn du so aussiehst. Du bist nur gut, wenn du, keine Ahnung, 5 Kilo über Stage Weight bist und du musst in der Offseason Apps haben, weil sonst hast du eine verkackte Offseason.
Sonst schaust du aus, als ob du gar nicht trainieren willst. Genau. Sonst kriegst du halt Fragen, hey, trainierst du noch? Hey, bla bla bla. Und, ja.
Das ist bei meiner Family, das ist halt auch immer so, das musste ich auch lernen abzuschalten. Ich habe eine Oma, die meint ja nicht böse, ja. Aber die sieht mich dann ab und zu mal und die sieht mich halt dann nicht regelmäßig, sondern in diesen verschiedenen Abständen. Und dann sieht sie mich mal Ende Prep und dann meint sie, oh, jetzt bist du aber schlank geworden. Und dann sieht sie mich so, keine Ahnung, so peak off, mal so, jetzt hast du wieder zugelegt, darfst du jetzt wieder essen und so. Das kann, wenn du damit halt auch nicht im Reinen bist, kann das dich auch triggern, ja, so immer.
In der Arbeit ist es auch immer, weil ich nehme meistens Tupperdosen mit und esse meine Meals halt raus, aber wenn ich auf irgendwas Bock habe, gönne ich mir das. Dann fragst du mich, wenn ich mal irgendwas gönne, hey Robert, darfst du das? Herr Robert, musst du nicht das und das essen und ist das und das nicht gut? Ja. Die meisten fühlen sich ja auch dann angegriffen, wenn du eine andere Ernährungsweise hast. Ja, das ist das Lustige. Die schaufeln sich da kiloweise Schokolade auf ihren Platz und du isst halt deine clean Meals, weil du das willst. Und die fühlen sich dadurch angegriffen. Mhm. Die meinen dann, du haust ja die Nieren zusammen mit den vielen Eiweiß und solche Sachen. Ja.
Ja. Aber was könntest du da, was ist so da so dein Tipp, dass es dich... Nervt dich das oder triggert dich das oder ist es dir egal?
Das Lustige ist, ich bin in die Arbeit gekommen und habe das seitdem immer gemacht. Mhm. Und das Lustige ist, das machen jetzt auch andere Leute. Die meisten Leute von da haben schon abgenommen, essen selber aus den Tupperdosen, machen Sport. Das heißt, am Anfang war ich halt der Einzige und jetzt bin ich einer unter vielen, sagen wir so. Mhm. Das heißt, ihr könnt auch euer Umfeld dadurch beeinflussen. Mhm.
Aber was?
Wenn ihr das gern macht und euch das Spaß macht und ihr damit eine positive Message rausbringt, dann wird das auch dem und den anderen helfen. Das wisst ihr meistens in den meisten Fällen nicht oder erwartet euch das nicht, aber das passiert dann meistens. Mhm. Die Leute, vor denen ihr das nicht glaubt, die steigen dann in die Routine ein und machen solche Sachen dann.
Aber was würdest du Leuten raten? Weil den Fall hatte ich jetzt auch. Jetzt eine Kundin von mir, die sitzt jetzt erstmal auf Prep. Und die ist jetzt halt regelmäßig auf Familienfeiern gewesen. Dann kommt halt immer so, glaubst du schaffst das? Und willst du den Kuchen nicht essen? Oh, schade, dass du den Kuchen jetzt nicht essen darfst. Der schmeckt so lecker und so. Was, ich meine, mittlerweile mir geht es da rein und raus, so wie gesagt, wenn du es öfters machst, Erfahrung, die ich saß. Aber was würdest du jetzt Leuten raten, die es erstmal auf Prep sind und damit permanent konfrontiert werden?
Also ich würde das zuerst einmal, wenn du anfängst zu preppen, ich würde das mein Umfeld einmal sagen. Hey, ich bin in der Prep, ich kann mir das und das nicht mehr so leisten. Ich will das auch nicht mehr konfrontiert es mich vielleicht nicht mehr mit dem und akzeptiert es einfach. Und drüber reden hilft, glaube ich, auch wenn sie es nicht verstehen, aber sie haben es dann im Hinterkopf, hey, ich weiß, warum man das nicht macht und ich akzeptiere das einfach. Vielleicht das einmal. Und das hilft auch vielen, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Firmenfeier hat, wo man dorthin geht und Kuchen isst und Alkohol trinkt, das vielleicht einmal wegzulassen, im schlimmsten Fall. Ja. Kann auch dann zu sehr triggern und dir kein gutes Gefühl geben, das kann auch sein. Weil im Endeffekt, du bist ja dann bei den Firmenfeiern und sowas eh immer dabei. Und wenn du einmal nicht dabei bist, das macht ja dann auch nichts. Das gilt auch für Freunde, für Feiern oder irgendwas.
Wie ist bei dir in deinem Umfeld? So Freunde, Family, wie haben die drauf reagiert?
Ich muss sagen, ziemlich gut, weil mein Umfeld sind ja eigentlich Leute, die trainieren, die in der Bubble drin sind und Family. Am Anfang haben sie es nicht so also verstanden, aber mittlerweile versteht sie es. Okay. Meine Mutter hat mir in der Prep immer die Meals gemacht und dann immer draufgeschrieben, wie viel Gramm Chicken da drin ist, wie viel Gramm von dem und dem da drin ist. Ja, also ich habe einfach mein Ding gemacht und die sind halt irgendwann halt damit dazukommen, haben ein bisschen mitgeholfen und ja.
Meine liebe Mama.
Ja. Du hast das ja auch mal gemacht, ne? Wie die für mich kocht und draufgeschrieben, wie viel Gramm das.
Mach das immer noch. Wird das auch weiterhin machen hier.
Nee, du hast es nur einmal gemacht mit den Draufschirmen. Das machst nicht mehr, aber ich weiß, was drin ist.
Schätzelein, warte mal auf die Prep, okay? Ja. Okay.
Jetzt sind wir viel hin und her gesprungen.
Ja, aber ich glaube, die Leute wissen trotzdem, was wir sagen wollten, so. Sollen wir zu einem Ende kommen?
Ja, kommen wir zum Ende. Ziemlich lange Zeit.
Gut, hast du ein Schlusswort, eine Quintessenz?
Quintessenz aus dem Ganzen ist, nehmt es nicht so ernst, das Ganze mit dem Essen, clean Essen, auch wenn es der eingefleischte Bodybuilder, der es schon seit 20 Jahren macht, euch immer eintriggert, hey, isst dein Reis immer, isst dein Händel, isst dann, ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt euch gesund ernähren, andere Lebensmittel konsumieren und ab und zu euch was erlauben, solange es nicht die Regel ist. Ja, das würde ich den Leuten so mitgeben. Ein Coach, wichtig, was mir geholfen hat, ich kann nur von mir reden, vielleicht auch von dir, hat ein Coach immens geholfen, der dir halt Vorgaben gibt und du ein sicheres Gefühl dabei hast. Das hat mir immens geholfen.
Und was kannst du Leuten raten, die gerade vielleicht damit ein Thema haben, mit Bingen, mit, keine Ahnung, all die Sachen, die es so gibt?
Auf jeden Fall drüber sprechen im inneren Umfeld. Vielleicht sich auch einen Coach suchen. Und in der Situation ist das schwierig, jetzt irgendwas zu sagen, wenn man selbst drin ist, aber akzeptieren, drüber reden und sich Hilfe suchen auf jeden Fall.
Ich finde Akzeptanz aber auch ganz wichtig. Das ist auch so ein Ding, weil das hatte ich immer so nach so einem Binge oder so. Ich habe mich selber immer so fertig gemacht, aber du kannst die Situation an sich jetzt nicht mehr ändern. Das Essen ist da so, das ist drin, du kannst es nicht ändern so. Und wenn du dich jetzt fertig machst, wird es schlimmer und die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, ist höher, wie wenn du einfach akzeptierst, nicht gegenkompensierst, einfach weitermachst und dich nicht selber so fertig machst. Weil, mein Gott, was passiert am Ende des Tages, müssen wir eh alle ins Gras beißen. Von daher, nehmt das Leben nicht so ernst.
Genau.
Kommt eh nicht lebt raus. Gut.
Ja, nicht zu ernst nehmen, sich auch hin und da mal was gönnen. Und so war's dann von uns.
Jetzt gehen wir ballern.
Jetzt gehen wir ballern.
Also, einen wunderschönen Sonntag.